komm, ich helfe doch schnell in der Küche.
Du weißt, ich habe nicht gern, wenn man mir hilft.
Wir singen doch Beatles, Here I'm Help. Hilfe, Hilfe. Aber hey, nicht von irgendjemandem. Also es gibt viele Leute, die einfach, die wollen das nicht, weil die haben den Instinkt, dass wenn man ihnen hilft, gibt es ein Gefälle. Ja, wenn ich mir lasse helfen von dir, dann bin ich dir ja etwas schuldig.
Aha, aber nicht im Sinn von, dann bin ich schwach und nicht mehr der, der bestimmt, sondern ich bin dann in deiner Schuld.
Ja, oder auch, ich bin schwach und lass mir überhaupt nicht helfen. Also lieber gehe ich drauf, als dass ich mir lasse helfen.
Das sind Katzen, die sich verkeuchen unter dem Sofa und jeden anfauchen.
Weil sie sich nicht helfen lassen.
Ja.
Wasch mich, aber mach mich nicht nass.
Trockenshampoo. Könnte man vielleicht auch mal einen Sponsor finden für Trockenshampoo?
Ja, genau, dann der Almhudler.
Sobald Trockenshampoo dir den Nacken darüber rieselt und dir das ASMR provoziert, dann nehmen wir ihn.
Ja, wir nehmen nur Sponsoren, die einen ASMR-Effekt auslösen, wie zum Beispiel eben der liebe Almhudler. Dann machen wir doch hier jetzt gerade den Werbeeinspieler. Hola, Leute!
Wow. Ihr gehört am Mikrofon der Kummerbär.
Und Annette
und Monika.
Heute im Ponyhof.
Jetzt schnallt euch an.
Help!
Helfensyndrom. Ein Wort, das in die Alltagssprache geschafft hat, wo man ab und zu hört, du hast doch ein Helfensyndrom. Als ich mich in der Pflege beworben habe, habe sogar ich gewusst, ich darf im Aufnahmegespräch nichts von helfen sagen. Ich darf nicht helfen. Wenn ich das sage, dann nimmt man mich nicht in eine Pflegeschule auf.
Wie man dann meint, du sagst nur krankhaft am Helfen.
Ja, helfen ist pfui.
Ah, gerade so.
Ja.
Helfen ist etwas Wunderbares. Also wenn ich da irgendwo liege und der Sanitäter kommt und hilft mir zurück ins Leben aus einer Gletscherspalte im Wallis, dann ist Hilfe wunderbar.
Ja, und auch wenn ich lerne Pony reiten, ist es doch wunderbar, wenn ein Lehrer mir sagt, wie ich das machen soll.
Ja, und wo kippt es denn?
Wenn ihr das wissen.
Kippen tut es dort, wo du quasi fast wie einen Übergriff machst, oder? Wo du jemandem Hilfe anbietest, der es nicht will. Oder wenn du das Gefühl hast, du weißt, was für den anderen besser ist. Du hast das Gefühl, ich weiss, was für ihn gut ist. Und jetzt tue ich das mal rundum organisieren.
Fadi mit 17 haben wir sehr, sehr lange am Feuer darüber diskutiert, wann ist Helfen gut und wann schlecht. Wann hilfe ich nur, weil es eine Regel ist, in der Fadi soll man anderen helfen. Wann hilfe ich nur, weil ich mich dann gut fühle, weil ich ein gutes Fadisli bin dann. Und wann ist Hilfe gut? Wir sind uns überhaupt nicht einig geworden.
Nicht einig?
Mm-mm. In der Pfadi hast du die Regel, dass miteinander musst helfen. Jetzt wird das Feuer gemacht, dann suchen alle Holz und dann wird das zusammengetragen.
Mhm.
Und das ist eine Regel. Und das ist, weißt du, eine gesunde Hilfe. Oder wie habt ihr das bezeichnet?
Eben, dort sind wir gell, Teenager, 17. Da kann man sich nicht einigen. Weil jedes Helfen gibt ja auch ein gutes Gefühl dann in einem. Und wir sind dort abgestürzt, darf ich es machen, wenn ich dann ein gutes Gefühl habe? Mache ich es dann nicht nur wegen dem guten Gefühl?
Also ein Suchtpotenzial kann dich das auslösen. Wenn du nur hilfst, damit du das gute Gefühl hast, dann ist es dann vielleicht auch mehr Eigennutz als wirklich Hilfe.
Und dann knüpft es an das an. Es hat in den 70er Jahren das Buch gegeben, «Die hilflosen Helfer» von einem Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer, für die, die den kennen.
Und er schreibt was, der Herr Schmidbauer?
Er beschreibt, dass es Leute gibt, die sich selber so wenig erleben, dass sie helfen müssen, dass es sie gibt. Das ist ein bisschen komisch zum Aufnehmen und zum Erklären. Wenn ich helfe, bekomme ich ein Feedback und in dem Feedback gibt es mich. Wenn es mich sonst nicht gibt, muss ich immer mir helfen, dass immer mein Feedback kommt, von wie gut ich bin und wie hilfreich. Und es gibt mich nur in dem. Sobald das nicht da ist, bin ich nie mit mir.
Und die Person hat quasi gelernt, nur wenn ich etwas dafür tue, wenn ich etwas gebe, wenn ich helfe, dann komme ich Feedback rüber. Ich komme nicht einfach Feedback rüber, weil ich jetzt da sitze und ein bisschen vor mich hingrinse.
Auch wenn es das gäbe, können es die Personen nicht aufnehmen. Darum ist es dann ein Helfensyndrom. Syndrom ist immer eine Pathologie, also eine Krankheit und setzt sich aus verschiedenen Krankheitszeichen zusammen.
von Symptom und Syndrom redet. Ein Symptom wäre dann ein einzelbeobachtbares, nicht so gutes beim Helfen. Zum Beispiel, wenn der Schriftsetzer beim James Joyce gemeint hat, er müsse das Wort verbessern. Das heisst, er hat es kaputt gemacht, weil er es nicht verstanden hat. Dann wäre das ein Symptom von einer sehr schlechten, nicht angepassten Hilfe. Und Syndrom ist dann ein Zusammenfliessen, Zusammenfallen von verschiedenen Symptomen, die aber alle ein bisschen zusammenpassen zu einem Bild. So ist das Wort Helfersyndrom entstanden.
Und so ist das Helfen in Verruf gekommen.
Hat denn Mutter Teresa ein Helfersyndrom gehabt? Wie hat die das gemacht? Weil ihr das gute Gefühl so gut zu tun hat, weil sie allen hat können helfen?
Das wissen wir nicht. Es ist beides möglich. Es ist möglich, dass sie es gemacht hat, weil nur so gibt sie es als Mutter Teresa. Und es ist möglich, dass sie es gemacht hat aus Berufung, dass das ihre Aufgabe auf dieser Welt war. Platt wie ein Schreiner, der schreinert.
Das wäre jetzt gerade ein krasses Beispiel, wo man sieht, dass Mutter Teresa als Person, wir reden über sie, wir wissen nicht, ist sie so oder anders. Und von außen gesehen wird man natürlich sagen, geht es eigentlich noch, weil was sie gemacht oder erreicht hat mit ihrer Hilfe, ist dermassen gewaltig, dass sie auch überschüttet worden ist mit Ehrungen. Bis zum Tod ist das gegangen. Also das muss man immer unterscheiden. Die Hilfe selber, was da rauskommt, kann unter Umständen trotz dem Helfersyndrom kann trotzdem gut sein.
Und dann gibt es doch den Psychiater.
Der Psychiater, der seinen altruistischen Patienten sagt, wenn jeder sich selber schaut, dann ist jedem geholfen.
So schlau.
Aha. Also so quasi bis einfach egoistisch. Und da hörst du dann Gegenstimmen, die sagen, geht es eigentlich noch? Das ist eine völlig egoistische Haltung. Und wenn das jeder macht, dann kommt man gar nicht her. Aber wenn es konsequent tut, denkst du, wenn es wirklich jeder macht und jeder schaut, dass ihm gut geht und dass er wohl ist.
Und dass man das nicht verwechselt mit dem Kaltschneuzigen, wie man so schön sagt, Egoismus. Das ist dann natürlich nicht gemeint. Gerade jetzt auch aus der Praxis geredet, was für die einen ein super Tipp ist, ist für die anderen völlig quer, was sie nicht machen sollten.
Und bei den Notfällen sieht man es in der Flugi, ist die Instruktion an die Mütter, nimmt zuerst als Erwachsene Sauerstoffmaske, wenn sie kommt, und gibt sie dann dem Kind. Weil wenn sie zuerst dem Kind gibst, hast du vielleicht keine Zeit mehr und dann kannst du dem Kind auch nicht mehr helfen.
Macht durchaus Sinn, dass du dir selber schaust. Jeder hat doch in seinem Bekanntenkreis Leute, die so ein bisschen das Opfer sind. Oder die haben immer irgendetwas. Etwas, das in dir so anschlägt, dass du das Gefühl hast, jetzt musst du ihr helfen. Oder du fühlst dich ein bisschen wie schlecht, weil du das Gefühl hast, wow, mir geht es so gut und ihr geht es nicht gut oder ihm geht es nicht gut. Und dann muss ich manchmal auch bei mir im Fall ein bisschen wach sein und sagen, Moment jetzt einmal, man kann da oder da machen, man kann eine Hilfestellung anbieten oder ich hätte da noch eine Idee, wie man könnte helfen. Aber irgendwann müssen sie dann den Schritt schon selber machen. Also du kannst nicht immer allen helfen.
Das ist die Formel eigentlich, die vielleicht nicht immer umsetzbar ist, aber die hilft zur Selbsthilfe. Ich helfe dir, dass du selber an den Boden kommst.
Und dort ist ja die Richtung drin. Es geht nicht um mich, es geht um das Vis-à-vis. Was braucht es dort und kann ich das anbieten und dann auch will ich das anbieten?
Gibt es falsche Hilfe? Ja, selbstverständlich. Ihr kennt doch den Ursus und Nadeschkin Ursus.
Ja.
Unter anderem ist der auch noch bekannt worden mit einem super Buch, das heisst «Kunst aufräumen».
Mega cool.
Ja. Und er nimmt das Bild, ein wirkliches Gemälde von einem Van Gogh, und dann tut er einfach sämtliche Details, was es gibt, schön räumen, dass das Puff in dem Bild nachher eine Ordnung ist. Ja, und wenn du so über deinem Nacken hast, der dir so helfen will, dann musst du rennen.
Wenn er deine ganze Ordnung auf den Kopf stellt, wenn du aus einem Helfersyndrom deinem Partner das Büro so aufräumen, dass es für dich total stimmt und findest, jetzt habe ich dir ja nur etwas Gutes gemacht und du müsstest applaudieren und er findet, mach das nie mehr.
Ja.
Und das ist ein super Beispiel, weil wenn ich das mache, ich kann das sagen, alle, die mich kennen, lachen, ich würde nie jemandem das Büro aufräumen. Also wenn ich jemandem das Büro aufräume, geht es ja um meine Ordnung, nicht um die Ordnung von dem, der dort arbeitet. Und immer wenn es um mich geht, ist es nicht wirklich ein Helfen, sondern ein
Zwang.
Ich mache etwas für mich, nicht für dich. Ich verkaufe es dann. Schau mal, wie schön ich es für dich gemacht habe. Wenn ich bei mir schauen gehe, habe ich es für mich gemacht.
Man tut dem anderen Gewalt an mit der Art Hilfe. Also Helfersyndrom ist immer, immer negativ.
Und das Helfen ist rehabilitiert worden, auch in Deutschland. Dort haben sie einen Fragebogen gemacht mit dem Titel «Helferwille». Man hat gesagt, jemand, der ein Helfersyndrom hat, hat ja einen Helferwille. Und man hat das untersucht und dann hat man das sehr unerwünschte Resultat gehabt, dass bei Pflegefachleuten, die den Helferwille angekreuzt haben, das sind die, die weniger Burnout hatten.
Sie haben weniger Burnout, weil sie einen Helferwille haben?
Das geht miteinander. Was dann zuerst ist, weiss man nicht wirklich. Aber auf jeden Fall wäre ja die Idee war, die sich verausgaben im Helfen, weil es ja nie genug ist und sie immer mehr Bestätigung brauchen, dass die dann in eine Erschöpfung kommen. Wo
Erschöpfungszustand?
Ja. Und dann hat man angefangen zu schauen, was ist denn bei denen anders als bei dem Helfensyndrom. Und siehe da, es gibt Leute, die gerne helfen, die im Helfen selber einen Lohn haben. Die müssen nicht endlos helfen und wenn sie helfen, ist es schön.
Das sind die Leute, die ich auch gerne habe bei mir im Geschäft. Das sind die, die Freude haben, eine hohe Dienstleistungsbereitschaft haben. Die gerne sagen, ich hole dir einen Kaffee, ich mache dir da, die ein bisschen wach sind und die am anderen etwas zu gut tun. Das ist aber natürlich weit weg von dem Gedanken von einem Helfersyndrom, dass du dann jemandem den Kaffee reinlehrst, auch wenn er jetzt gar keinen will oder gar keinen trinkt.
Und in dem Gesunden ist eben eine grosse Freude und eben eine Befriedigung im Moment. Und das wird unterschätzt. Wenn ich gerne helfe und mir wird die Zeit beschnitten, durch Vorgaben, dann wird die Arbeit leer.
Mhm. Du tust gerne den Leuten etwas zu gut,
ja,
oder?
Gerade in Psychokreisen kann man das Helfersyndrom sehr schnell entdecken bei jemandem. Das sind die, die in einer Runde, wo schöne Geschichten erzählt werden, auch traurige Geschichten. Und zwar so traurige, dass dann jemand, der das erzählt, anfängt ein bisschen brüllen und Tränen laufen runter. Und dann gibt es immer jemanden, der fast zwanghaft zum Kleenex-Büchsli rennt und so ein Nastuch rausreisst und auf die Person, die da ein bisschen macht, zustürzt und die umarmt und der ein Nastuch unter die Nase hebt. Und das sollte er nicht machen. Das ist das Helfersyndrom.
Also das Kleenex-Büchsli hole ich auch und stelle es einfach hin im Fall.
Das wäre der Unterschied.
Ah, du schaust immer, dass der andere den Schritt noch machen kann.
Du bietest etwas an.
Ach so. Und so, dass der andere findet, ja, jetzt nehme ich da so eins.
Weil in unserer Kultur tatsächlich ist das angebracht und nicht übergriffig, so eine Kleenex-Box in Sichtweite zu schieben, wenn man es nicht schon gemacht hat. Weil wir genieren uns doch, wenn einem so der...
Keine Details, ja, danke. Wie können Sie es vorstellen?
Der Ablauf.
Das ist ja dann wieder fast ein bisschen Egoismus. Dir tut es weh und du haltest es nicht aus. Du haltest jetzt nicht aus, dass der andere so traurig ist. Also hast du das Gefühl, oh, ich stürze mich in Handlung und jetzt tue ich für den anderen etwas dabei, machst du es nur, weil du die Situation nicht kannst aushalten.
Das ist Helfersyndrom.
Und ich gebe das Kleenex-Büchsli, weil ich eine Ahnung habe, dass es der anderen Person nicht recht ist, wenn ihr nicht nur mit Tränen runterlaufen. Und ich nicht möchte, dass sie sich mit dem beschäftigen muss, so quasi im Fall, da hätte ich es, wenn du willst, wollen haben.
Ich kenne ja sicher die Witze, die es gibt mit den Nanocomputern, wo dann der Nerd hat dann so einen super kleinen Computer entwickelt, der knapp noch von Augen sichtbar ist, gleicht eigentlich in einem Moskito, so winzig, ist genial, ist etwa 4000 Stunden Arbeit drin. Und dann holt er seinen Abteilungsleiter, den Chef, der ein bisschen minder bemittelt ist, dummerweise, und sagt, Chef, ich darf etwas vorstellen, grossartig. Und der Chef sagt, ja, Moment schnell, da war noch ein Muck gewesen. Ja, Hilfe, Hilfe ist nicht immer Hilfe.
Also hätten wir jetzt das zusammengefasst, was das Helfer-Syndrom ist. Und was haben wir für eine Meinung? Ist das Helfer-Syndrom per se nicht gut?
Nie.
Ist krank.
Also bei jedem Helfen, wie bei jeder Aktion sowieso, nicht nur helfen. Bei allem, was wir machen, hat es natürlich eine gehörige Portion Eigennutz. Oder von mir aus Egoismus, nicht negativ gemeint. Weil sonst würde ich ja das nicht machen. Warum wird jemand lieber mit Holz arbeiten oder jemand lieber mit Stahl? Warum schneidet jemand gerne Leute auf und wird Chirurg? Natürlich, das muss man doch lieben, was man macht.
Und wenn man ein bisschen weggezoomt, wir sind Wesen, die in der Gruppe leben, wir brauchen einander. Und wir sind so gemacht, dass wenn wir etwas füreinander machen, geht es uns besser, unter anderem wegen dem wunderbaren Kuschelhormon Oxytocin. Und das Oxytocin macht, dass ich mich noch mehr nach außen wende und noch mehr etwas anbiete. Also es sind sehr gesunde Prozess, wenn jemand zum Beispiel in der Trauer zusammen sein möchte mit anderen und manchmal auch Angebote aufbaut für andere, weil in dem Zusammensein etwas Heilvolles passiert. Und von außen kann man dann dem Helfen sagen, im Erleben gehört es jetzt weg zu unserer Art, dass wir aufeinander angewiesen sind.
Und es ist auch etwas Schönes, wenn du als Team zum Beispiel gemeinsam etwas erreichst. Wenn du auf eine Arbeit hinschaffst oder auf eine Ausstellung oder was auch immer und alle tun ihren Teil beitragen und der Tag ist dann da und du sagst, wow, hey, das haben wir zusammen gemacht. Das ist mega schön. Ist vielleicht schöner, als wenn du alles alleine organisiert hättest.
Und mit Achtsamkeit, wo wir ja auch schon eine Episode im Podcast dazu gemacht haben, mit Achtsamkeit weisst du immer, aus welcher Haltung heraus, mit welcher Motivation du jetzt jemandem willst Hilfe anbieten und du siehst im Vis-à-vis auch an oder kannst sogar reden, will das Vis-à-vis die Hilfe annehmen, ist sie willkommen. Und so reden wir also nicht unbedingt von Begriff, weil voran das mit Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ja dermassen bekannt, dass es schon brutal missbraucht worden ist. Es gibt ja in jeder Buchhandlung eine ganze Wand voll Selbsthilfebücher. Und die haben schon anfangs so einen sackschlechten Ruf, dass viele Leute schon spucken mit diesen Selbsthilfe. Also man kann jedes Wort in Grund und Boden fahren. Wir wollen eigentlich über das reden, was ist gute, sinnvolle Hilfe und wann rutscht man in das negative Syndrom, Helfersyndrom?
Und Selbsthilfe ist ein super Beispiel, weil gerade in der helfenden Berufe war die Selbsthilfe so wichtig gewesen. Und dort wird die Haltungsfrage so deutlich, wenn man dann die sogenannten Empfänger und Empfängerinnen befragt. Es ist dann eine Selbsthilfe, wenn die Person, die es anbietet, zuerst in eine Beziehung geht. Wenn ich tatsächlich interessiert bin am Vis-à-vis und dann etwas anbiete, dann ist es Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn ich Hilfe zur Selbsthilfe anbiete in der Haltung von, dann habe ich mit dir nichts zu tun, ich schiebe dir das Kuvert mit Geld und lass mich in Ruhe, dann ist es vielleicht willkommen, vielleicht eine gute Hilfe, aber es ist nicht Hilfe zur Selbsthilfe.
Und wenn du jetzt zum Beispiel so einem kleinen Bübli, der jetzt gerade so lernt eigentlich laufen und du siehst, wie er eigentlich probiert auf die Beine kommt, und dann gibst du ihm schnell so einen Finger, dass er sich daran heben und kann daran aufziehen, dass er einmal dort steht und wenn es ihm dann gelingt, den ersten Schritt machen und dich dann auch wieder loslassen, dann hast du doch so einen Schritt zur Selbsthilfe gemacht.
Und der Raum ist voll Freude.
Da kommt mir ein Beispiel Sinn. Ich habe einmal Enten ausbrütet.
Du hast Enten ausbrütet?
Ja.
Jetzt ganz drauf, liebe Zuhörer.
Also der Kuma-Bär ist nicht auf irgendwelchen Eiern rumgesessen. Das war nicht so gewesen. In der Gymnasialzeit, in einer Bioarbeit in der Innerschweiz, wo ja da der Urnersee auch ist. Also der Vierwaldstätter See. Ich habe Enten ausbrütet und zwar in einem Brutkasten. Und die Idee war, wenn die Entli ausschlüpfen, dass man dann die Prägung anschaut. Es gibt eine Prägung, das erste Wesen, ein Lebewesen, das da ist, wenn ein Entli zum Ei auskommt, dem läuft das Entli hinterher. Und das stimmt also tatsächlich. um das vorwegzunehmen, ich hatte ein Entli, das wirklich die ganze Schule hinter mir hergewatschelt ist. Und das hat zur Nacht, wir reden hier von einem Internat, hat zur Nacht auf meinem Kopfkissen geschlafen. Und ist, wenn ich mich gedrüllt habe, ist immer mit dem Schnabel ins Ohr. Und wenn ich dann den Kopf auf die andere Seite gedrüllt habe, ist so bis oben Kopf durch und hat wieder den Schnabel ins andere Ohr gelegt. Also urrührend.
Wie viel Entli hat es denn? Wie viele Entli hat das gegeben?
Es sind insgesamt, glaube ich, 6-7 Eier gewesen, die man von einem Fischer vom Urnersee bekommen hat, inklusive der Brutkasten. Und dort kommt jetzt die grosse Lektion mit der Hilfe. Wo die Eier ausbrütet gewesen sind mit so Wärmelampen, da kommen die also zum Ei aus, die picken sich raus. Das dauert je nachdem Viertelstunde, Halbstunde, dann sind sie draus. Und nachher torkeln sie ein bisschen rum und machen halt, was so Enten machen. Und jetzt, eine Ente, der Walti, man geht ja den Namen. Also mein kleiner Walti ist so 3/4 zum Ei aus und dann ist er irgendwie unten mit den Füßen immer noch an dem Kleben da, am Inneren vom Ei und ist ermattet. Und dann habe ich gesagt, Walti, gib nicht auf, komm raus. Und dann hat der Walti wieder ein bisschen gepickt und das Ei noch ein bisschen mehr geschält. Aber der unterste Teil, also eigentlich ist er schon fast zum Ei aus gewesen, aber die Füßchen sind immer noch unten so ein bisschen geklebt und der Rest ist noch gewesen. Und dann ist nichts mehr gegangen und da habe ich gedacht, oh je, nein, komm, den schälen wir jetzt. Und dann habe ich dann ganz vorsichtig das Entli gehalten, ganz fein und habe ganz säuferlich die unterste Eierschale weg. Und es ist super gegangen. Es war also überhaupt kein Problem gewesen. Man hat so ein bisschen abgeknickt und dann sind die Füße frei gewesen und plopp, ist der Walti draussen und wie die anderen 6-7 Entli. Und am anderen Morgen ist er tot.
Oh.
Und der Fischer sagt, oh, du bist ein Doppel. Man hilft nie einem Vogel zum Ei aus.
Oh, weil du angelangt hast.
Ich weiss biologisch nicht genau, warum er gestorben ist, ob es wegen dem war. Aber die Tatsache, dass du kannst meinen selber, du hilfst jetzt jemandem wirklich, 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 du tust so viel Gutes und im Moment hast du sogar ein Resultat und nachher ist es Katastrophe. Das war mir also eine Lektion bis heute und ich gehe sehr säuferlich auch mit meinen Patienten so um und ich helfe niemandem aus dem Ei.
Und dort hilft es, wenn man schaut, wie zum Beispiel die Boni machen. Wie dort die Leitstute die Herde führen, wie tun die Kleinen miteinander. Dann lerne ich, was im Ponyhofen Hilfe ist und was eben ein Einmischen.
Ich habe das bei den Elefanten auch schon beobachten können. Wenn sie ein kleines haben, dann laufen die und laufen ein bisschen umeinander in der ganzen Herde und irgendwann bleiben sie stehen. Und das Kleine ist fadenflach und liegt dort. Und dann können sie manchmal nicht mehr aufstehen, wenn der Boden so ein bisschen sandig ist. Und dann ist es also so, dass die Mutter, die nimmt dann den Vorderfuß und gibt ihm wie so einen kleinen Kick, weißt du, so ganz so ein bisschen so einen kleinen Schubser. Und dann muss es aber nachher wieder selber laufen.
Nein, also sie lupft es nicht mit dem Rüssel, was sie ja könnte, oder?
Mm-mm, sie kickt es weg. Nein, sanft. Sie tut wirklich mit dem Fuß so ein bisschen schübseln, bis der Popo wieder raufgeht und dann lässt sie es wieder laufen.
Und das ist super schlau, weil dann lernst du die Bewegung vom Aufstehen auf dem Grund.
Und darum denkt dran, tünt nur schubsen.
Und macht es wie ein Tier. Dann kommt es gut, auch auf dem Ponyhof.